Hallo und willkommen zum Podcast von ICF Charter Chapter Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser und heute habe ich die große Freude, mit Professor Dr. Heidi Möller zu sprechen. Professor Dr. Heidi Möller ist Professorin für Theorie und Methodik der Beratung an der Hochschule in Kassel. Herzlich willkommen.
Hallo, auch von meiner Seite ist eine Universität, aber macht nichts, vielleicht so.
Okay. Ja, vielen Dank. Genau.
Ja.
Für diejenigen, die Heidi Möller noch nicht so gut kennen, sie ist Professorin für Theorie und Methodik der Beratung an der Universität Kassel. Hier steht es auch richtig. Sie berät seit 30 Jahren Einzelpersonen, Teams und Organisationen in den unterschiedlichsten Branchen mit einem systemischen, psychodynamischen Perspektive. Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Forschung um Resultate und Prozesse verschiedener Beratungsformate. Neben ihrer Lehrtätigkeit im Studiengang Psychologie leitet sie den postgradualen Masterstudiengang Coaching, Supervision und Organisationsberatung. Und Anlass für unser heutiges Gespräch ist, dass vor etwa 2 Jahren ein Buch rausgekommen ist von ihr und Janik Zimmermann zum Thema schwierige Situationen im Business Coaching. Und zu diesem Zweck erstmal die Frage, wie ist denn das Thema Coaching in Ihren Forschungsfokus geraten und vielleicht auch wann?
Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich komme aus der klinischen Psychologie. Ich bin auch Psychotherapeutin, habe 4 Therapieausbildungen gemacht, was ja ganz gut ist, weil anders als in der Psychotherapie streiten wir uns ja in der Coaching-Branche nicht so sehr über die Konzepte, sondern im Gegenteil suchen da nach sinnvollen Ergänzungsmöglichkeiten. Das ist in der klinischen Psychologie ja anders. Da gibt es ein Hauen und ein Stechen. Ich habe also eine Verhaltenstherapieausbildung, eine Gesprächstherapieausbildung, eine Gestaltausbildung und eine psychoanalytische. Und parallel habe ich auch eine Supervisionsausbildung gemacht in den 90ern und eine Organisationsentwicklungsausbildung. So. Und ich war schon heftig unterwegs in der Supervisionsszene, sowohl forschend als auch unterrichtend, als die Coaching-Idee überhaupt nach Deutschland kam. Und so war ich auch eine der Ersten, die angefangen haben, Coaching-Ausbildungen zu konzipieren. Und das ist schon ewig her. Also wir können ja so die 80er Jahre so als Startpunkt setzen. Und dann bin ich natürlich gleich drauf aufgesprungen. Und da, wie das manchmal im Leben so ist, Krisen eine Chance sind. Also an der Technischen Universität in Berlin war ich damals tätig und die hatten einen neuen Schwerpunkt. Die wollten nämlich gerne, dass die Psychologie die Ingenieure unterstützt. Und da hatte ich gerade meine Supervisionsausbildung gemacht. Ideal, habe ich gedacht. Da weiß ich doch jetzt bestens Bescheid, was da so gerade diskutiert wird. Dann kann ich meinen Fokus in der Habilitation ja auch schon ein bisschen in diese Richtung schieben. Und so ergab sich, dass ich mir im Grunde so ein Profil erschaffen habe, was so zwischen der klinischen Psychologie und der Arbeits- und Organisationspsychologie anzusiedeln ist. Und das ist insofern, glaube ich, sehr, sehr fruchtbar, weil diese einzelnen Subsysteme der Psychologie normalerweise gar nicht miteinander sprechen. Aber in der Schnittmenge zwischen diesen beiden Bereichen ist so viel Honig zu sagen. Und das Coaching ist das ideale Feld dafür. Und als das Coaching so anfing, ein boomendes Geschäft, weil das war sehr viel früher ein boomendes Geschäft, als das denn viel geforscht wurde. Aber in den letzten Jahren, das werden ja alle mitkriegen, die sich mit Coaching beschäftigen, ist natürlich die Coaching-Forschung richtig stark geworden und richtig weit verbreitet. Und früher war es ganz schwierig, Coaching-Themen unterzubringen. Heutzutage ist das überhaupt kein Problem mehr. Und wir wissen ja auch eine Menge inzwischen über Coaching.
Und was haben Sie aus dieser Coaching-Forschung für Sie am meisten mitgenommen? Ich kann mich gut erinnern, ich habe Sie kennengelernt auf dem Coaching-Tag des BDPs in Göttingen 2015. Da haben Sie berichtet über, welche Konzepte werden in Coaching-Ausbildungen eingebracht. Und was gibt es denn noch an Nuggets zur Coaching-Forschung, die Sie dort entdeckt haben?
Also, ich meine, wir alle können sehr, sehr froh sein, dass die Tatsache, dass Coaching wirksam ist, inzwischen sowas von gut belegt ist. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber was noch ein bisschen zu kurz kommt, also das nennt man ja die Outcome-Forschung, also welche werden die Ziele erreicht, was sind die Veränderungen, die durch ein Coaching veranlasst werden können. Aber wo wir natürlich noch nicht genug wissen, ist über die Coaching-Prozesse. Also, wenn man es mal ganz grob ausdrückt, what works for whom? Also das ist jetzt sozusagen auch gleichzeitig mein Arbeitsplan für die mir verbleibenden Arbeitsjahre, mal herauszufinden, genauer und evidenzbasiert sagen zu können, für dieses Problem ist folgende Methode am günstigsten. Also wir wissen viel über Effekte, aber wir wissen noch nicht genug, wie es zu den Effekten kommt. Und ein Zugang, um diese Frage zu beantworten, ist eben auch die dunkle Seite, sage ich mal, sich anzuschauen. Carsten Czermuli hat ja eine ganze Menge gemacht zu den negativen Effekten. Und es gibt, wenn wir uns die Prozesse angucken, natürlich viele, viele Themen, die auch ja, sich mit Stolpersteinen beschäftigen. Also ob man nun sich kritische Momente anschaut oder ob man sich ethische Dilemmata im Coaching anschaut oder auch emotionale Situationen, die recht belastend sind, da wollte ich mehr wissen, weil, das ist vielleicht auch die gute Nachricht für alle, die das hören, wir wissen aus der Psychotherapieforschung ganz gut zu belegen, dass wenn es zu Schwierigkeiten kommt in einem Prozess und diese Schwierigkeiten aber gut gelöst werden miteinander, der Outcome sogar besser ist, als wenn es gar keine Schwierigkeiten gibt, wenn alles so durchläuft. Und deswegen waren natürlich die kritischen Situationen für mich hochinteressant. Und es scheint aber auch für die Praktikerinnen interessant zu sein, weil wir haben eine Online-Befragung gemacht und da waren natürlich erst so quantifizierende Fragen und dann hatten die die Chance, bis zu drei Situationen zu schildern. Und die Coaches haben teilweise zwei Seiten pro Situation geschrieben. Also das soll heißen, das müssen ja Situationen sein, die Menschen keine Ruhe gelassen haben. Sonst würden sie sich nicht so viel Zeit genommen haben. Die meisten Leute klicken ja die Befragungen immer gleich weg. Aber wir haben jetzt, ich glaube, 120 Situationen geschildert bekommen, wo Coaches in Schwierigkeiten geraten sind. Und manche haben drei ganz ausführliche Beschreibungen, manche haben kürzere Beschreibungen. Aber so hatten wir eine ganz gute Möglichkeit, weil, also das sind jetzt nur unsere Daten, aber es gibt ein bisschen belastbarere, auch noch mit größeren Stichproben, dass natürlich schwierige Situationen im Coaching oftmals auch zu einem Abbruch der Arbeitsbeziehung führen. Und das wollen wir ja alle nicht so gerne. Das ist nicht gut für das Image, das ist nicht gut für unseren Leumund, das ist nicht gut für unsere Kunden und Kundinnen. Und deswegen dachte ich, wir gucken uns mal an, was sind denn so die typischen Stolpersteine. Und wir haben das jetzt erstmal so gemacht, dass wir die Coaches befragt haben und meine Mitarbeiter sind inzwischen dabei, auch solche Dyaden zu untersuchen. Also, dass die Coaches und die Coaches beide Situationen aus ihrer jeweiligen Perspektive schildern und die Perspektiven sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich etwas schon vorwegnehmen darf, was nicht besonders erfreulich ist, ist nämlich, dass die Coaches sagen, ja, weil die Coaches so komisch sind und umgekehrt eben auch. Das heißt, jeder sucht, wie wir es klassisch kennen aus der Kommunikationstheorie, die sogenannte Interpunktionsproblematik, dass man immer die Schwierigkeiten in den Augen der anderen sieht und nicht bei sich selber. Und das ist nicht so besonders prima. Und ja, vielleicht, wenn Sie mögen, erzähle ich einfach mal, was so die sechs Kategorien sind, die wir so gefunden haben, woraus sich solche schwierigen Situationen denn speisen. Das ist entweder, das ist zum Beispiel Verhalten von Coaches oder Coaches, also auch ganz seltsame Dinge, wie zum Beispiel zu sagen, schreiben Sie mir mal ein Konzept, ich kann nicht so gut schreiben, schreiben Sie mir das mal. Oder ist es auf dem zweiten Platz sind sogar die, ja, oder die Coaching-Kunden lassen sich wirklich ganz wenig ein auf reflexive Prozesse. Das andere sind, ich kann ja nachher auch mal die eine oder andere Situation vorlesen, wenn Sie mögen, im Originalton, wie die Coaches es uns geschrieben haben. Zweit Hauptpunkt waren die psychischen Probleme. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, dass natürlich sich ins Coaching immer wieder Menschen verirren, die letztlich unter einer Störung von Krankheitswert leiden. Und jetzt sind nicht alle Coaches Psychotherapeuten, Logen oder gar Psychotherapeuten und haben ja manchmal auch Mühe, zu Beginn das gleich zu überreißen, um was für eine Belastung es sich da vielleicht handelt. Und das deckt sich auch mit den Ergebnissen von Carsten Czermuli, dass eins der negativen Effekte ist, wenn man also Prozesse anstößt, denen man dann als Coach nicht mehr Herr wird. Und das kann man ja auch nicht, weil die psychotherapeutische Ausbildung eine sehr langjährige, eine sehr umfassende ist. und ein Mensch aus der Betriebswirtschaft nicht unbedingt dieses Know-how haben kann. Und das sind natürlich besonders, ob es nun Suchtprobleme sind oder ob es wirkliche Persönlichkeitsstörungen sind, wofür Coaches nicht ausgebildet sind. Da macht es natürlich das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man dann einfach weiterfummelt, anstatt ganz klar zu sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, da verweise ich an eine gute Kollegin oder an einen guten Kollegen. Und ich rate in meiner Ausbildung auch immer, dass Coaches ein gutes Netzwerk haben. Ein Netzwerk, wo auch Psychotherapeutinnen drin sind, wo man bei Zweifeln einfach mal sagen kann, Mensch, guck du doch auch mal, ob da nicht noch was anderes ist. Und dann ist wichtig, dass das Coaching eben nicht abgebrochen wird, aber dass man es nutzt, um vielleicht ja, zu ermuntern, sich doch fachkundige Hilfe zu suchen. Denn es ist alles viel besser geworden. Heute ist das kein Stigma mehr, wenn man zur Psychotherapie geht. Aber dennoch schleichen sich natürlich viele Kunden auch ein, für die das zu kränkend wäre, zu sagen, ich brauche einen Psychotherapeuten. Und da haben wir eine wirkliche Herausforderung als Community. Und da müssen wir wirklich sauber sein. Manchmal gibt es auch, das wäre so die dritthäufigste Kategorie gewesen, Erwartungen an den Coach oder die Coachee oder die vollkommen unrealistisch sind, ja, die auch nicht unser Thema sind. Dann gibt es manchmal auch sehr anspruchsvolle Arbeits- oder Lebensbedingungen unserer Kunden und Kundinnen, ob es nun ist, dass die Firma gerade im Insolvenzprozess ist oder jemand schon lange sein Gehalt nicht mehr gezahlt gekriegt hat. Also wirklich. Oder schwerst krank ist, nicht? Also sowas sind natürlich auch Punkte. Dann gibt es häufig auch die Frage der Abgrenzung. Der Abgrenzung, die entweder notwendig ist, wenn es sehr heftige emotionale Reaktionen gibt auf den jeweiligen Kunden oder sein Thema. Manchmal begegnen einem auch Dinge wie, oh Gott, da erzählt mir jemand was über seinen Chef. Oh, den kenne ich doch und ich finde den doch eigentlich ganz sympathisch. Die erzählt mir da was von einem Monster, das kann ich gar nicht. Ne? Also wenn man plötzlich merkt, uiuiuiui, den kenne ich. Ne? Oder aber auch, dass ich die Organisationen mit seltsamen Vorwänden, sage ich mal, an uns wenden, um Menschen coachen zu lassen, die das nun wirklich überhaupt nicht wollen. Oder wo man so deutlich merkt, hatte ich gestern noch wieder das Problem, dass eigentlich die Schwierigkeit bei der jeweiligen Führungskraft liegt und diese aber sagt, da soll der Coach mal so im Sinne eines Ersatzmanagements den mal gerade machen und in Wirklichkeit liegt es wirklich an dessen Interaktion, ne, mit dem Kunden. Also das sind so typische schwierige Situationen, die wir haben uns schildern lassen. Und was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant ist, ich habe ja dann viele dieser Situationen ausgewählt und bin zu ganz renommierten Coaches von Uwe Böning zu Klaus Eidenschink und sonst wie marschiert. Ich habe immer so Gruppendiskussionen gemacht, habe denen so die Situationen vorgelegt. Und dann haben wir zusammen überlegt, wie kommt es, ne, zu solch einer schwierigen Situation, haben also diagnostische Fragen angestrengt im ersten Schritt und haben dann gemeinsam beratschlagt, was denn wohl sinnvollerweise auf der Interventionsebene zu tun wäre. Und ich finde das insofern sehr schön zu lesen, weil man daran sieht, dass erstens es unterschiedlichste Brillen gibt, wie man die Dinge verstehen kann, auch aus den unterschiedlichen Coaching-Schulen ganz andere Dinge fokussiert werden jeweils. Aber vor allen Dingen wichtig finde ich, wie zahlreich die einzelnen Lösungsstrategien sind. Also die Coaches unterscheiden sich sehr in der Art und Weise, wie sie mit einer solchen problematischen Situation umgehen würden. Und das finde ich erstens wunderbar für die Lehre von Coaching, also dass man sich solche Situationen herausgreifen kann, um den Menschen auch ein bisschen, also den Ausbildungskandidaten, um die ein bisschen zu beruhigen. Jetzt haben wir hier leider ein Geräusch, irgendjemand bohrt was, um zu zeigen, ja, es führen viele Wege nach Rom. Es gibt nicht die eine richtige Strategie, sondern wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das ist erkenntnisreich. Das ist auch für erfahrene Coaches interessant, weil manche manchen Dreh würde man selber gar nicht in Erwägung ziehen. Also insofern finde ich es sehr unterhaltsam, das auch zu lesen und zu gucken, was die doch durchaus bekannten Coaches dann jeweils so machen wollen.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick in die Ergebnisse der Forschung und auch so am Puls zu sein der aktuellen Forschung. Und gestern Abend war ich noch gerade in einem Ethik-Training, was ICF angeboten hat. Und auch da sind die Fragen von ethischen Dilemmata natürlich sehr prominent. Und wir gehen da auch immer mit deutlich kleineren Szenen rein, als Sie sie jetzt geschildert haben. Und die Frage ist ja dann schon auch, angesichts dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Weiterführung in Richtung Lösungsmöglichkeiten, was ist denn Ihre Empfehlung für die Coaches, mit solchen Erkenntnissen umzugehen? Was empfehlen Sie?
Ja, es gibt natürlich nicht diesen einen Weg, aber vielleicht das Wichtigste wäre zunächst einmal das Aufmerken, das gute Wahrnehmen. Also ich sage mal, was sind so Indikatoren, dass was nicht so rund läuft? Vielleicht nenne ich da mal ein paar.
Ja.
Dann können wir uns ja die unterschiedlichen Strategien auch mal ansehen. Also man hat manchmal das Gefühl, na, wir ziehen nicht so wirklich an einem Strang. Oder es entstehen so Spannungen, die aber so schwer auch zu begreifen sind. Man ist nicht so richtig aufeinander eingestimmt oder eingeschwungen. Oder es wird nicht wirklich warm. Also es ist so eine Art Distanziertheit, die auch nicht förderlich ist. Man hat nicht die gleichen Ziele vielleicht. Oder es wiederholen sich Themen. Man inszeniert quasi etwas immer wieder. Oder was natürlich mein Lieblingsaffekt ist. Was ist los, wenn ich mich zu Tode langweile? Mein Gott, denke ich, wann ist diese Stunde rum? Ne? Da ist dann auch irgendwas nicht ganz akut. In der Regel geht es darum, dass wichtige Dinge verschwiegen werden bei sowas. Und vielleicht unterscheide ich mal erstmal im Groben zwei Gruppen. Das eine sind so Rückzüge, die man gar nicht so merkt. Dass jemand sich eigentlich in sich selber verkriecht, sehr abstrakt redet, wenig affektiv reagiert oder auch Probleme verleugnet oder einen so übermäßig lobt im Sinne, nein, Frau Möller, Sie sind ja so wunderbar. Also, oder man merkt, da ist irgendwie gar kein Affekt da oder die Inhalte passen nicht zum Gesichtsausdruck. Oder Menschen sind sehr, sehr hoffnungslos. Das wären so eher so rückzügige Arten und Weisen, wie die Coaches reagieren. Und da hilft eins immer, 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 immer Metakommunikation. Zu sagen, ich habe gerade den Eindruck, also dass man wirklich bei dem bleibt, was im Hier und Jetzt los ist, dass man wirklich sagt, Mensch, wollen wir mal gemeinsam drauf gucken, wollen wir mal wie ein Adler über uns beide fliegen und mal gucken, was ist denn hier gerade los? Kann das sein, dass ich Sie mit irgendwas gekränkt habe? Oder kann das sein, dass es Sachen gibt, die so wehtun, dass Sie lieber nicht hingucken wollen? Ne? Das wäre also immer die Lösung, dass man die Metakommunikation über die Arbeitsbeziehung ins Gespräch zu kommen als Möglichkeit nutzt. Und das andere sind natürlich eher so konfrontative, schwierige Situationen, ne? Wo nicht derjenige sich so zurückzieht, was man schwieriger merkt, als denn so Konfrontation, das nützt ja hier alles nichts, wir sind ja immer noch nicht am Ziel oder dass man sich beschwert oder sagt, das ist mir hier zu selten, ich muss hier jede Woche kommen oder ne, man fängt an, sich zu verteidigen oder wird unter Druck gesetzt. All solche Dinge, die sind insofern einfacher wahrzunehmen, weil es unmittelbar Konflikt habt ist. Die Rückzüge sind schwieriger zu fassen. Ich glaube, wenn ich eine Botschaft loswerden dürfte, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber dummerweise habe ich auch dazu Forschung gemacht. Eigentlich verpflichten wir Coaches uns ja zu lebenslänglicher Supervision. Alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, sage ich jetzt mal ganz normativ, wäre mein Axiom, sollten sich regelmäßig in die Karten gucken lassen. Also alle, die solche verantwortungsvolle Arbeit machen, bitte immer mal noch andere Augen drauf gucken lassen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns aber anschauen, erstens, wir haben eine Befragung gemacht zur Supervision im Coaching und haben gefragt, wir haben die gefragt, was deren durchschnittliche Stundensätze sind und wir haben die gefragt, was sie bereit wären, eigentlich für Supervision auszugeben. Und ich kann Ihnen sagen, es ist weniger als die Hälfte, als was Sie selber einnehmen. Das finde ich schon interessant. Oder? Ist gerade rausgekommen, die Studie. Und wir brauchen die Intervision, wir brauchen auch die Supervision, weil zur Intervision habe ich auch Studien gemacht. Das ist eine schöne Sache. Aber manchmal ist das so, dass solche Gruppen schon seit 20 Jahren beieinander sind und dann muss ich einfach behaupten, könnte es passieren, dass man seine blinden Flecke auch gemeinsam pflegt. Sodass auch da so ein Wechsel von Zeit zu Zeit gar nicht so schlecht ist. Und ich habe überhaupt nichts gegen Intervision, ist eine wunderbare Sache, aber manchmal jemand, für den man auch selber, also wo man auch was investiert, drauf gucken zu lassen. Also ich sehe es als meine Pflicht an, ich gehe einmal im Monat und erzähle meine Prozesse und glaube, dass das natürlich die Haupthilfe ist. Sich da, ja, dass man einfach besser wird. Das ist ja nicht nur Kontrolle, Kontrolle, Qualität, Qualität, sondern ich persönlich, wenn ich merke, warum ich mich zum Beispiel an einer Stelle verheddere oder warum ich auf eine bestimmte Coaching-Person, die zu mir kommt, eine Kundin, so avers reagiere, das geht doch immer einher mit wahnsinnig viel Erkenntnis über mich selber. Und ich denke, je mehr ich über mich weiß, desto mehr habe ich auch eine Chance zu wachsen. Also insofern finde ich das zwar was normativ vorgetragen ist, aber letztlich ist es ja ein Riesengewinn, wenn ich mehr merke, wenn ich mehr über mich verstehe und dadurch auch natürlich die Qualität meiner Arbeit verbessere.
Vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer für Supervision. Ich darf für die ICF sagen, dass da zwar Supervision auch als ein Element hinterlegt ist und gleichzeitig sicherlich nicht in der Dichte und Tiefe und Intensität, wie Sie das jetzt gerade auch gesagt haben, nämlich das hieße ja, wenn ich 12 Monate arbeite, dass ich auch mindestens 12 Stunden Supervision mal erlebe.
Und die
Im Fall.
Konsummuster sind deutlich geringer. Das haben
Genau.
wir auch in der Studie gerade herausgefunden, ja.
Und tatsächlich ist ja Coaching so eine, also eine sehr, im Englischen würde man sagen, clandestine, also eine sehr zurückgezogene Geschichte. Und seltenst guckt ja mal jemand über die Schulter. Und gibt es denn vielleicht noch eine Schlussfolgerung aus Ihren jetzt schon, weiß ich nicht, jahrzehntelangen Forschungen, die Sie vielleicht angehenden Coaches auch an die Hand geben möchten?
Ja, ich würde, also das Allerwichtigste ist sowieso, dass ich viel merke. Wahrnehmung steht immer am Anfang. Und deswegen kann ich nur dazu aufrufen, so viel wie möglich zu merken, also die Sinnerfassungskapazität zu erhöhen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir auch ein bisschen unseren Sensor, den wir ja alle in uns tragen, mal beurlauben, damit wir uns überhaupt solchen Affekten wie Ängsten, wie Zorn, wie womöglich bis hin zu erotischen Gefühlen oder aber auch despektierlichen Gefühlen und so weiter, dass wir uns überhaupt trauen, die wahrzunehmen. Das wäre ja mal der erste Schritt. Und da ich ja nun Psychoanalytikerin bin, arbeite ich eben sehr, sehr viel auch mit den sogenannten Gegenübertragungsphänomenen. Und das ist ja eine hohe Kunst. Also ich muss ja erstens viel mitbekommen, was spüre ich? Und dann braucht es ja da auch eine richtig kluge Analyse dessen. Das kann ja sein, dass es wirklich mein Thema ist, ne? Und wie gerne projizieren wir unsere Sachen in anderer Leuts Gehirne und Verhalten. Das kann aber auch sein, dass ich im Sinne, das werde ich ein bisschen fachlich, in einer konkordanten Gegenübertragung, dass ich mich so fühle wie der Coachee, also dass abgewehrte Aspekte seiner Hoffnungslosigkeit oder ihrer Verzweiflung oder ihrer Art und Weise, vielleicht auch ungünstig Mitarbeitende zu führen, dass ich mich fühle wie wie diese Person und all diese Affekte in dem Moment stellvertretend spüre. Das ist eine Möglichkeit der konkordanten Gegenübertragung oder aber auch die komplementäre Gegenübertragung, also dass ich mich identifiziere unbewusst zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin. Und das ist natürlich ein tolles diagnostisches Instrument, weil ich dann natürlich im Coaching sehr kompetent auch an der Veränderung der Interaktionsmuster arbeiten kann. Also wenn ich merke, mein Gott, der hat überhaupt keine Mimik, dieser Mensch? Und ich fange sofort an zu überlegen, mein Gott, ja, bin ich denn kompetent genug und so? Das tun ja alle Menschen, wenn sie keine Rückmeldung kriegen durch Klick. Dann kann ich das sofort natürlich benutzen und sagen, Ihre Mitarbeiter müssen Sie lesen können. Und was ist das, dass Sie da so wie so ein Pokerface durch das Leben laufen? Ja? Also ich sage mal, die hohe Schule der Arbeit mit der Gegenwart tragen setzt voraus, dass ich viel mitbekomme und dass ich dann in der Lage bin zu unterscheiden, ist das meins oder ist, kommt das als, ist das eine Resonanz auf den Coaching-Kunden oder dessen Interaktionspartner. Diese doch nicht einfache theoretische Konstruktion, ausgehend von den Empfindungen, ist das, was ich natürlich schon verkaufen würde als die hohe Schule des Coachings. Das hinzukriegen ist nicht ganz so leicht. Und wenn Sie mich fragen, und das gilt nicht nur für Ausbildungskandidatinnen, sondern es gilt für uns alle. Ich finde, wir haben eine Szene, wo ganz viel über tolle Erfolge gesprochen wird, wo auf Kongressen ich mich manchmal wundere, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Bin ich bei einer Werbeveranstaltung gelandet oder auf einem wissenschaftlichen Kongress? Also ich muss sagen, ich finde Coaching-Kongresse oft sehr seltsam, weil da werden eigentlich nur heroische Geschichten erzählt, wie großartig die einzelnen Leute sind. Und mir fehlt das, dass wir uns auch erzählen, wo wir Fragen haben, wo wir gescheitert sind, wo wir angestanden haben und keine Idee hatten. Also ich plädiere für jung und alt in der Coaching-Szene, nicht so viel Impression-Management zu machen und nicht immer so zu meinen, ich wäre hier in einer Dauerwerbeveranstaltung, auch im Informellen, sondern dass wir uns trauen, genau mit diesen anderen Seiten, den Kompetenzzweifeln, der Frage auch, Mensch, manchmal ist es ja auch so, dass ich fachlich noch was hinzugewinnen muss, weil ich einfach nicht genug Bescheid weiß. Und dafür haben wir unsere Netzwerke und man findet immer jemand, der einem vielleicht weiterhilft. Also ich würde dafür plädieren, dass wir aufrichtiger sind.
Also Coaches, macht euch ehrlich. Mhm. Und macht euch ehrlich in dem Punkt da auch, ne? Dass wir vielleicht, also das, was früher mal gesagt wurde, vielleicht einen halben Schritt weiter zu sein als der Klient, nur gleichzeitig auch zu wissen, ich bin hier und ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Super, die Superheilige unter der Sonne.
Außerdem ist das wahnsinnig hilfreich für die Coaching-Kundschaft, wenn die merken, auch wir sind Mängelwesen. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, ne? Und sich aufrichtig zu entschuldigen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist oder wenn ich mich erwische, dass ich vielleicht doch zu konfrontativ war. Ich bin jetzt schon, das ist ja mein Markenzeichen, sehr konfrontativ zu arbeiten, aber auch da kann mir ja mal die Dosis entgleiten, ne?
Genau. Ja, vielen Dank. Wenn es noch was gibt, was Sie sagen, das würde ich gerne der Community noch mit auf den Weg geben. Ist jetzt eine gute Gelegenheit?
Ach Mensch, ich habe so viel, ich könnte so viel bitten und betteln. Das, was wir jetzt rauskriegen mussten, ich hatte ja schon gesagt, wir wissen Gott sei Dank und können damit sehr stolz durch die Welt laufen, dass Coaching wirkt.
Ja.
Natürlich sind die Effektgrößen sehr unterschiedlich, von wenig zu viel. Aber das, was jetzt ansteht, sind wirklich die Prozesse. Ich kann nur sagen, was für eine Schwierigkeit wir haben, an wirkliche Coaching-Sitzungen zu kommen, die audiografiert sind. Und um herauszufinden, was bei welchen Schwierigkeiten wohl die günstigsten Vorgehensweisen sind, müssen wir einfach uns Prozesse angucken. Und deswegen wäre es schön, wenn ich nochmal ein Plädoyer loswerden dürfte, dass wir nicht nur im Selbstbericht arbeiten, ne? Weil die meisten Coaching-Studien sind natürlich so, dass die Coaches sich selber einschätzen. Und ehrlich gesagt schätzen sich fast alle Coaches als großartig ein. Gott sei Dank, unsere Kunden schätzen das, was wir tun, auch recht gut ein. Aber sobald wir Dritte fragen, Personaler, die zum Beispiel diesen Prozess vermittelt haben, sieht schon ganz anders aus. Mhm. Ja, das heißt, es kann nicht darum gehen, dass sich zwei Leute da abfeiern, sondern es bräuchte noch eine triangulierende Perspektive, dass wir doch öfter mal auf diese Prozesse schauen. Und Ich kann nur sagen, diese Arbeit in den Gruppen mit diesen schwierigen Situationen hat mir so viel Freude gemacht und die könnte auch anderen Leuten eine Freude machen, sodass ich sage, wenn wir die Forschung auch, ich verstehe viel Kummer oder auch Missbilligung von Forschung, weil wir Forscherinnen auch manches nicht so optimal machen, weil die meisten Sachen sind nur auf Englisch erschienen. Das mögen manche deutsche Coaches gar nicht lesen oder sie kommen gar nicht an die Ergebnisse ran. Also wir müssen schon mehr tun, auch um vernünftig Wissenschaft zu kommunizieren. Das sehe ich auf jeden Fall ein. Und trotzdem ist es so, dass wenn es um die harten Daten geht, um wirkliche Prozesse, stehen wir ziemlich an. Und das bedeutet, dass dann viel Forschung läuft mit Studierenden. Studierendengruppen finde ich so wenig ökologisch valide. Also die Studierenden an der Uni haben wirklich überhaupt nichts zu tun. Ne, wenn die dann ihre Masterarbeit nicht fertig kriegen oder sonst wie prokrastinieren, das ist sowas anderes wie das Thema, was wir im Business Coaching machen und die können das. Das ist nicht vergleichbar. Und deswegen, wenn ich an etwas wünschen darf, wäre das, dass die Menschen mehr Spaß haben dran, sich zu beteiligen. Ja.
Diesen Appell werden wir natürlich mit in die Welt bringen. Vielen,
Oh.
vielen Dank, Frau Professor Dr. Möller. Und wenn ich mir einen Wunsch äußern darf, dass wir vielleicht so alle 1 bis 3 Jahre mal eine weitere Konversation haben in diesem Podcast oder in einem anderen Format, weil es für mich sehr inspirierend ist. Und deshalb vielen Dank auf dem Hintergrund der ICF Deutschland Community.
Ich
Dankeschön.
stehe für jede Chantage gern bereit.